Kaum ein deutscher Fußballer löst so viele Bilder aus wie er.
Oliver Kahn, der Berserker, der Mann mit den 1000 Armen, der Titan, der Torwart, der alles gewann, aber extrem polarisierte, dessen grenzenloser Ehrgeiz ihn groß machte, aber auch hätte zerstören können. Der wie kaum ein anderer zwischen Genie und Wahnsinn pendelte und erst ganz am Ende verstand, wer er eigentlich wirklich war.
Sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten, die besten der Fußballgeschichte. Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus erzählt von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Überall, wo es Podcasts gibt.
Yokohama am 30. Juni 2002, kurz nach dem WM-Finale. Der Regen fällt in dünnen Fäden auf den Rasen, auf dem Brasilien feiert und Deutschland trauert. Oliver Kahn sitzt auf dem Boden, mit dem Rücken an den Pfosten seines Tores gelehnt, der Blick leer, die Hand bandagiert, die Finger taub. Was damals fast niemand weiß, Kahn hat das WM-Finale mit einer gerissenen Sehnenhülle im Ringfinger gespielt, mit einer Hand, die im Viertelfinale so getroffen wurde, dass sie blau anschwoll. Kaum beweglich, kaum belastbar. Jeder normale Mensch hätte unter diesen Umständen gepasst, sich krank gemeldet, das Finale sicherlich nicht gespielt. Aber Oliver Kahn ist nie ein normaler Mensch gewesen und auch kein normaler Torhüter. Er lässt die Hand tapen, betäuben, zusammenbinden und hält. Die ganze WM lang. Fünfmal sogar zu null. Doch dann im Finale dieser Moment. Rivaldo schießt.
Rivaldo ansatzlos, Achtung! Da ist das 1:0.
Der Ball klatscht genau auf die verletzte Stelle, rutscht ihm durch und Ronaldo staubt ab.
Ich habe eigentlich nur gedacht, wie beschissen ist eigentlich dieses Torwartspiel. Jetzt hältst du 6 Spiele alles, ja, und hilfst deiner Mannschaft, dass sie ein Stückchen, also immer weiter kommt. Und ausgerechnet im Finale passiert jetzt so ein Ding.
Am Ende wird nicht nur, aber auch wegen dieses Kahn-Patzers Brasilien Weltmeister und nicht Deutschland. All das geht Oliver Kahn durch den Kopf, als er enttäuscht am Pfosten sitzt. In diesem Moment, in dem er merkt, die Figur, die ihn groß gemacht hat, erdrückt ihn jetzt. Und genau deshalb erzählen wir Oliver Kahns Geschichte nicht über das, was er gehalten hat, sondern über das, was er loslassen musste. Denn, so sagt er im NDR,
da gab es viele, viele Momente in meinem Leben, auch in meiner jungen Zeit, wo diese Karriere auch hätte ganz schnell vorbei sein können.
Bevor Oliver Kahn zum Titan werden konnte, für die einen zu einem Meme, für die anderen zu einer Karikatur, da ist er einfach nur Olli vom Karlsruher SC. Sohn eines Zweitligaspielers, nicht der schnellste, nicht der größte und vor allem auch nicht der begabteste Spieler seines Jahrgangs, weder als Fußballer im Feld noch im Tor, wo er sowieso nur durch Zufall gelandet ist, erzählt er hier bei Inas Nacht.
Ich bin nur deshalb ins Tor gegangen, weil mein Großvater mir ein Trikot von Sepp Maier geschenkt hat. Du willst alles, aber nicht dein Großvater enttäuschen.
Für die Jugendnationalmannschaft reicht es nie. Mit 15 wird er sogar als zu klein und körperlich zu schwach aus der Kreisauswahl Karlsruhe aussortiert. Mit 16 Jahren in die B-Jugendmannschaft des Karlsruher SV zurückgestuft, weil die Trainer einen Konkurrenten als besser einstufen. Mit 17 spielt er nur in der A2. Dass er die Karriere hinlegen würde, die er letztlich hinlegt, daran ist damals nicht zu denken. Nicht genug zu sein. Dieser Makel begleitet ihn früh und vielleicht wird er zu einer Wunde, die er aber nicht wegtherapiert, sondern wegtrainiert. Härter als alle anderen. Unermüdlich. Bis sie ihm beim KSC das Flutlicht ausdrehen und der Trainer ihn vom Platz jagt. Im Sommer und im Winter. Hier entsteht das Grundnarrativ seines Lebens.
Talent ist eine Gabe, die einem mitgegeben wird fürs Leben. Aber sie nützt dir nichts, wenn du nicht bereit bist, trotz allem hart zu arbeiten und gerade Nationaltorhüter zu werden. Das war eine Marathonaufgabe für mich. Ich war erst mit 28 Jahren eigentlich Stammtorhüter im Tor der deutschen Nationalmannschaft und da hören andere schon auf mit Fußballspielen. Und es war ein langer, langer Weg und so war es in meinem ganzen Leben. Ich habe immer sehr, sehr lange gebraucht, um an meine Ziele zu kommen und viel Beharrlichkeit gebraucht.
Mit Wille, mit Beharrlichkeit, harter Arbeit, diesem Weiter, immer weitermachen. So schafft es Kahn mit 18 in den Profikader des KSC und bekommt seine Bewährungschance in einem Spiel.
Wo der damalige Torwart Nummer 1, Alexander Famula, 2 Fehler gemacht hat in der ersten Halbzeit und der Winnie Schäfer mich dann für den Alexander Famula einwechselt. Wir dann dieses Spiel noch gewinnen. Nicht einen einzigen Ball zu halten hatte, das war halt wichtig in dem Spiel. und dann nach dem Spiel gefragt worden bin, ja, glauben Sie, dass Sie jetzt das nächste Spiel nochmal machen? Man hätte ja eigentlich erwarten können, dass man sagt, ja, das wäre nicht schlecht und der Trainer soll das doch entscheiden. Aber was ich gesagt habe, war, nein, nein, ich gehe fest davon aus, dass ich im nächsten Spiel spielen werde.
Ist das wirklich Arroganz oder ist das vielleicht noch was anderes? Im Prinzip ist diese frühe Phase vielleicht schon die Geburtsstunde des Titan Oliver Kahn, auch wenn er erst später so genannt werden wird. Hier ist er zwar noch nicht der Held, aber hier legt er sich quasi die Titanrüstung an gegen Kritik und Zweifel von außen und vielleicht auch gegen die Zweifel an sich selbst. Die bringt er zum Schweigen auf die ihm eigene Art und Weise. Dass die aber einen Preis haben wird, soll er erst Jahre später erfahren. Zunächst erleidet er aber wieder Rückschläge. 4 Gegentore in seinem ersten Bundesligaspiel, 3 kommen im zweiten dazu. Trotzdem etabliert er sich, dank seiner Grundtugenden, spielt später auch mit dem KSC im UEFA Cup. 1994 holt Bayern München ihn dann für 4,6 Millionen Mark, damals eine Wahnsinnssumme, vor allem für einen Torhüter aus Karlsruhe. Einige sprechen von Wahnsinn, äußern große Zweifel und fühlen sich bestätigt, als Kahn gleich im ersten Bayernjahr das Kreuzband reißt, er 5 Monate pausieren muss. Kahn hört die Zweifel, aber er übersetzt sie in Energie und arbeitet, 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 unermüdlich erst für sein Comeback und dann wird er belohnt mit Titeln. 8-facher deutscher Meister, 6-facher DFB-Pokalsieger, Champions League-Sieger 2001, UEFA-Cup-Sieger 1996, Weltpokalsieger 2001, 3-mal Welttorhüter, 2-mal Deutschlands Fußballer des Jahres. 1,5 Jahrzehnte wird Olli Kahn das Gesicht des FC Bayern, die Verkörperung des Mir San Mir.
Für mich zählt halt der Erfolg immer noch mehr, als ich sage, in Anführungszeichen, sympathisch zu werden oder auf einmal Mensch zu werden oder unsterblich zu werden oder der tragische Held zu sein. Für mich zählt eigentlich nur der pure Erfolg.
Für Bayern und für Kahn persönlich, beide haben das gleiche Motto und sind ein Match made in heaven. Beliebt bei den eigenen Fans, gehasst von der Konkurrenz, deren Antipathie für Kahn Antrieb ist. Wenn sie ihn als Gorilla verspotten, Affenlaute machen, mit Bananen werfen, Fratzen schneiden, Mittelfinger zeigen, wenn sie pfeifen, buhen, dann wirkt er, als störe ihn das tatsächlich nicht. Es prallt ab, an ihm oder an seiner Rüstung aus Titan. Titan wird später sein Spitzname, ist aber auch ein Modus, ein Zustand, in dem Kahn alles um sich herum vergisst. Nur noch Instinkt, nur noch Wut, nur noch Dominanz zählt in diesem Moment. Und er wirkt in diesen Phasen wie eine Naturgewalt. Die Szene mit Mitspieler Andy Herzog steht dafür Pate. Kahn kassiert ein Gegentor wegen der schlechten Zuordnung seiner Mitspieler. Er packt Herzog am Trikot, schüttelt ihn, als wolle er die Schlampigkeit körperlich aus ihm herausprügeln. Herzog blickt ihn entgeistert an, zeigt ihm einen Vogel, wirkt aber auch fast ein wenig ängstlich. Dann ist da diese Szene mit dem Dortmunder Heiko Herrlich. Er beißt ihm im Titanmodus fast in die Wange. Die Szene darf in keinem Bundesliga-Rückblick fehlen. Ebenso wenig der Karatesprung gegen Stéphane Chapuisat, als spiele er in einem Bruce Lee-Streifen mit. Kahn geht jedes Spiel an, als gehe es um alles. Und er zeigt, was er in einer Phase der Krise von seinen Bayern-Mitspielern via TV fordert.
Eier, wir brauchen Eier!
Ein Satz, der Kultstatus erreicht. Ganz Deutschland kennt diesen Clip und wer es nicht mit dem FC Bayern oder Kahn hält, der lacht darüber. Aber hinter diesem Satz steckt noch was anderes. Ein Mann, der keine andere Sprache mehr findet als die des Titan. Der aus diesem Modus weiter, immer weiter einfach nicht mehr herauszufinden scheint. Der kann, so hat es von außen zumindest den Anschein, nur noch in diesen Kategorien denken. Erfolg steht über allem. Kahn rutscht immer mehr in etwas, das er später den Tunnel nennt. Ein Zustand, in dem es nichts anderes mehr gibt als Leistung.
Dieser Tunnel lässt kaum Raum oder lässt kaum Blick für andere Dinge, sondern in diesem Tunnel geht es immer nur darum, erfolgreich zu sein. Es geht immer nur darum, Titel zu gewinnen. Und es geht immer nur darum, überall die Nummer 1 zu sein und immer der Beste zu sein.
Aber dieser Tunnel fordert einen körperlichen Preis. Das gibt Kahn allerdings erst viel später zu. Er schläft schlecht, starrt nachts stundenlang an die Decke, spult in Endlosschleife Szenen ab. Fehler, die er gemacht hat, die er nicht wiederholen darf, aber auch Fehler, die er nie gemacht hat, aber machen könnte. Heute weiß er, das waren psychosomatische Reaktionen, Mit denen wehrt sich der Körper gegen eine Belastung, die längst über dem Normalen liegt und die am besten mit einem Satz auf den Punkt gebracht wird, der als Markenzeichen von Kahn gilt, dieses Weiter, immer weiter, egal ob nach einem großen Erfolg oder nach einer bitteren Niederlage. Weiter, immer weiter. Es ist nie genug und vielleicht auch du bist nie genug. Weiter, immer weiter, das ist mehr als ein Spruch, das ist seine innere Programmierung, die ihn zum besten Torhüter der Welt macht, aber auch immer mehr zum Titan und immer weniger zum Menschen, Oliver Kahn. Doch dann kommt das Champions-League-Finale 2001, Bayern gegen Valencia in Mailand. Und dieses Duell wird im Elfmeterschießen entschieden, in dem Kahn wieder einmal über sich hinauswächst, erhält drei Strafstöße.
Kahn, die Bayern! Die Bayern!
Die Bilder kennt jeder, wie er mit erhobener Faust in die Nachthimmel von Mailand schreit. Der Titan scheint auf dem absoluten Höhepunkt, aber es gibt da noch eine Szene aus diesem Finale, die nur wenige wirklich wahrnehmen. Valencias Torhüter Santiago Canizares, der liegt nach dem Elfmeterschießen am Boden, fertig mit der Welt. Und Kahn geht hin, er setzt sich neben ihn und legt ihm die Hand auf die Schulter.
Ich konnte mich sehr gut in ihn hineinversetzen im damaligen Moment, weil ich selbst 2 Jahre vorher das Champions League-Finale verloren hatte und weiß, was da einem Torwart vorgeht. Und er hatte ja auch in dem Finale, glaube ich, 2 oder 3 Elfmeter gehalten und steht als Verlierer da. Und ich glaube, ich wusste genau, was er spürt. Und es war mir ein Bedürfnis damals. Man sagte immer so, der Sieger hat es relativ einfach, dann zum Verlierer zu gehen. Aber ich war 2 Jahre vorher auch der Verlierer und wusste genau, was es bedeutet, in seine Haut zu stecken.
Und genau in diesem Moment, im Moment seines größten Triumphs, legt er den Titanschutzschild ab. In diesem Moment ist er nicht der beste Torhüter der Welt, der personifizierte Wille, nicht der Gorilla, als den ihn viele sehen, das Monster, sondern einfach Oliver Kahn, der Mensch, für einen Augenblick, ehe er dann wieder zur weiter, immer weiter Maschine wird. Und in diesem Modus dann auch die WM 2002 spielt. Es ist seine WM. Oliver Kahn wird zum Gesicht dieses Turniers. In 5 Spielen bleibt er ohne Gegentor. Die ganze Welt zieht staunend und hochachtungsvoll den Hut. Alle reden über den deutschen Torwart. Amerikanische Zeitungen nennen ihn den Mann mit den 1000 Armen. Er bringt Deutschland in dieses Finale gegen Brasilien. Doch dann die verletzte Hand, der rutschende Ball, Ronaldo und der Titan, der fällt. Und die ganze Welt sieht, auch er ist menschlich. Kahn wird zwar nicht Weltmeister, aber trotz oder vielleicht auch gerade wegen dieses zutiefst menschlichen Makels im Finale als erster und bis heute einziger Torhüter mit dem goldenen Ball ausgezeichnet, als bester Spieler einer Weltmeisterschaft. Er hat das größte Turnier seines Lebens gespielt und gleichzeitig den größten Bruch erlebt. Und genau diese Spannung, dieses Vakuum nimmt er mit zurück nach Deutschland. Der Titan lebt weiter. Die Figur trägt ihn auch noch ein Stück, sportlich, aber der Mensch findet keinen Halt mehr. Und die Risse, die in Yokohama sichtbar wurden, wandern jetzt still in sein Privatleben hinein. Kahn wird von den Fotografen nicht mehr nur auf dem Platz verfolgt, sondern auch in Restaurants, Bars, Hotels. Fotos von Partynächten werden geschossen, von lautstarken Auseinandersetzungen und sie landen auf den Titelseiten. Die Affäre mit Verena Kehrt macht Schlagzeilen. Seine Ehe geht in die Brüche. Der Titan hat sportlich mit den Bayern immer noch Erfolg. Der Mensch Oliver Kahn ist jedoch am Boden. Er ist leer, zahlt den Preis für sein Streben nach Erfolg. Es ist die logische Folge eines Lebens, das zu lange im roten Bereich gefahren wurde. Später bekennt er rückblickend zu dieser Zeit, dass er gar nicht mehr wusste, wer er eigentlich war. Er hatte sich schließlich immer nur über Fußball definiert. Auf dem Platz im Fußball, da funktioniert Kahn auch nach 2002 noch. Doch privat, da sucht er lang nach Halt. Und als er den wieder gefunden hat, wird Jürgen Klinsmann Bundestrainer. Der Mann, der dann 2006 im Prinzip alles in Frage stellen wird, was Kahn jahrelang getragen hat. Vor der Heim-WM, die Kahns Karrierehöhepunkt sein sollte, entscheidet Klinsmann nämlich, seine Nummer 1 für die WM ist Jens Lehmann. Der modernere Torhüter, der bessere Fußballer. Das klingt sachlich, analytisch, fachlich begründet. Für Kahn aber ist es mehr. Da ist es eine Degradierung, auf jeden Fall. Aber vielleicht ja auch der Satz aus seiner Jugend in Neuauflage. Dieses Gefühl, das er da bekommt, eben nicht genug zu sein. Das hat ihn schon in Karlsruhe angetrieben, ihn vielleicht erst zum Titan gemacht. Er hatte geglaubt, dass er diesen Satz nie wieder hören müsse. Doch dann kommt er auf dem Höhepunkt seines Ruhmes, wie eine Ohrfeige. In diesem Moment hätte Kahn explodieren können, hätte alles anzünden können, sich selbst schützen können, indem er alle anderen angreift. Doch genau das tut er nicht, sondern er stellt sich dieser Demütigung, wie er sie empfindet. Er nimmt die Rolle als Nummer zwei an und lässt damit Raum für etwas Neues entstehen.
Ich habe immer so dieses Credo des Niemals-Aufgebens, so auch als Motto, mit mir so rumgetragen, auch mein ganzes Sportlerleben. Und dann auf einmal war diese Aufgabe für mich reizvoll. Reizvoll. Denn es war schwierig. Und was sich schwierig anfühlt, ist für mich sehr reizvoll. Und es kommt dann natürlich auch die Überlegung, ja, jetzt zeige ich es nochmal. Jetzt gebe ich nochmal Gas. So einfach kriegt man mich nicht da weg. Und dann habe ich die Situation angenommen und habe gesagt, das ziehe ich jetzt durch. Bis 2006, egal was kommt.
Berlin, Olympiastadion, das WM-Viertelfinale Deutschland gegen Argentinien. Im Tor steht Jens Lehmann, der sich jetzt auf das Elfmeterschießen vorbereitet. Seinen Spickzettel mit den argentinischen Elfmeterschützen studiert. Und jetzt geht Oliver Kahn zu ihm, hockt sich neben ihn und er legt ihm die Hand auf die Schulter, spricht ihm Mut zu. Eine Szene, die Außenstehende von Kahn sicherlich nie erwartet hätten. Und Lehmann hält, bringt die Nationalmannschaft ins Halbfinale. Deutschland dreht durch und Oliver Kahn hat seine größte Parade vollbracht, ohne einen Ball zu berühren. Und er sagt rückblickend im NDR:
Heute kann ich sagen, ich habe in dieser Zeit mehr gelernt über mich und vor allem auch über andere Menschen, als wenn ich selber gespielt hätte.
Nach der WM 2006 ist Oliver Kahn ein anderer. Nicht als Torwart, da spielt er weiter auf Weltklasse-Niveau, aber im Inneren, da hat sich bei ihm etwas verschoben als Mensch. Der Handschlag mit Lehmann, diese stille Geste im größten Moment der Rivalität, war nicht nur Größe, sondern war eine Entscheidung. Eine Entscheidung gegen die Rolle und für den Menschen. Kahn sagt später:
Vielleicht habe ich dieses Bild, was von mir gezeichnet wurde, dieses Titanenhafte, dieses Übermenschliche, vielleicht wollte ich das nicht mehr. Vielleicht habe ich es unterbewusst zerstören wollen. Vielleicht wollte ich wieder zurückkommen. Vielleicht wollte ich noch mal unten anfangen. Vielleicht wollte ich noch mal mich durchbeißen müssen. Vielleicht fühle ich mich wohler in dieser Situation, als in diesen Wolken irgendwo rumzuschweben.
Kahn spielt danach noch zwei Saisons, gewinnt Titel, trägt Bayern durch schwierige Phasen. Doch der Titan ist nicht mehr das Zentrum seines Wesens. Er ist nur noch ein Werkzeug, keine reine Identität mehr. Und dann legt er die Handschuhe ab. Nach 780 Pflichtspielen, nach Paraden, Ausrastern, Pokalen, Patzern, nach Triumphen, Tränen und Tunnelmomenten. Und zurück bleibt ein Mann, der sich erst jetzt nach der Karriere wirklich mit sich selbst beschäftigt, sich weiterbildet, Karriere beim Fernsehen macht, später funktioniert bei den Bayern wird, aber vor allem beginnt zu sprechen. Über Druck, über Angst, über Nächte, in denen er kaum schlafen konnte. Über eine Zeit, in der er nicht mehr so richtig wusste, ob er noch Oliver Kahn war oder nur noch die Maschine, die alle sehen wollten. Er besucht Gefängnisse, er spricht mit Jugendlichen, mit Menschen, die gefallen sind und nicht wissen, wie man wieder aufsteht. Er erzählt es ihnen, denn er hat es oft genug erlebt. Es hat ihn geprägt, erzählt er rückblickend im NDR.
Natürlich war das eine erfolgreiche Karriere, aber wie viele schwierige Momente musste man durchstehen, musste man einfach bewältigen, um eben dann immer wieder auch einen Schritt weiter zu gehen.
Der Wert von Scheitern, von Verletzlichkeit, die Kraft von Brüchen, darüber spricht Kahn. Und da kann Kahn jetzt sprechen, nachdem er die Rüstung des Titan ablegen konnte. Wieder oder vielleicht überhaupt erstmals Mensch sein kann. Ein neues Kapitel seiner Lebensgeschichte aufschlagen kann, die ihn vom Menschen zum Titan und wieder zum Menschen machte und zu einer unserer 100 Fußballlegenden. Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.